2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon. Eine kleine Bemerkung für unsere Hörer an den Endgeräten vorweg. Sie sehen nichts, also ich meine, Sie sehen sowieso nichts, aber für Sie hat sich nichts geändert. Für uns hier aber doch eine ganze Menge, denn wir sitzen jetzt im grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Da sind wir vom schönen Gorki-Theater hin umgezogen. Erster Salon in der Volksbühne. Ich freue mich. Danke Ihnen hier im Saal, dass Sie den Weg trotzdem gefunden haben. Also, am 26. Mai wird gewählt, und zwar in Bremen. Das wäre jetzt nicht so wichtig, nichts gegen Bremen, aber es wird, obwohl allerdings für Andrea Nahles ist es, glaube ich, ganz wichtig, aber darüber reden wir dann gleich. Ich meine natürlich die Europawahl. Sie erinnern sich, wie es vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit war, da haben sich normale Leute für die Europawahl ehrlich gesagt nicht so fürchterlich interessiert. Man hat es so am Rande mitbekommen, hat vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass man sich nicht so richtig interessiert hat. Das ist seit ein paar Jahren anders und in diesem Jahr erst recht, denn Europa, also die europäische Idee, die europäische Einigung, ist in keinem guten Zustand. Und das ausgerechnet in dem Moment, in dem man diese Idee, eine solche Einigung, am dringendsten brauchen würde. Und das gilt alles auch für die SPD. Mit dieser scharfen Kurve sind wir bei unserem Gast. Denn niemand kann gleichzeitig über die SPD und über Europa so kompetent sprechen wie Martin Schulz. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind.
Vielen Dank.
Da hinten ist das Licht in der Bar immer noch an. Das irritiert mich, weil man dann natürlich denkt, man geht jetzt einen trinken. Aber egal. Martin Schulz, ich stelle Sie kurz vor, nicht weil die Leute nicht wüssten, wer Sie sind, das wissen die schon, sondern weil Ihr Lebensweg so ungewöhnlich ist, dass man sich die Etappen vielleicht ganz kurz vor Augen führen sollte. 55 geboren, Buchhändlerlehre, eigene Buchhandlung, Bürgermeister von Würselen und dann Mitglied des Europäischen Parlaments 94 bis 17, SPD-Chef im Europäischen Parlament, dann Chef der sozialistischen Fraktion, dann Präsident des Europäischen Parlaments, dann 17 bis 18 Bundesvorsitzender der SPD, also eine durchschnittliche Verweildauer in diesem Amt und dann Kanzlerkandidat der SPD 2017 und seit 2017, seit es nicht funktioniert hat mit der Bundestagswahl, sind Sie der Abgeordnete Martin Schulz, der über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Bevor wir über Europa und über die SPD reden, ein bisschen über Sie. Was ist denn mit dem Schulz-Hype eigentlich passiert?
Er ist relativ schnell verflogen, ne? Schulz-Hype.
Ja, und?
Ja, fahren Sie mal weiter.
Naja, okay, gut, gerne. Ich meine, die falschen Berater gehabt, oder?
Ich bin Ende Januar 2017 eigentlich in einer relativ überraschenden Wendung. Bis dahin hatten ja alle geglaubt, Sigmar Gabriel würde die Kanzlerkandidatur übernehmen. Damit konfrontiert worden, dass er das nicht gemacht hat, nicht machen wollte. Und entgegen landläufigen Behauptungen gab es eigentlich relativ wenige andere Bewerber. Und die SPD lag bei 19%. Und ich habe damals den Eindruck gehabt, okay, es könnte mir gelingen, die Partei zu revitalisieren. Deshalb hatte ich mich, obwohl ich eigentlich Außenminister werden wollte, als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, dann doch entschieden, diese Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Und da war ich eigentlich konkurrenzlos. Es gibt immer so Leute, die im Nachhinein so andeuten, sie wären da auch bereit gewesen. Die haben aber zumindest mit mir nicht darüber geredet. Und dann habe ich innerhalb von 10 Tagen einen Anstieg der Meinungsumfragen für die SPD von 7-8% erlebt. Und habe im Präsidium der SPD gesagt, das ist anormal, das gibt's nicht. Das ist nicht normal. Das geht gar nicht. Du kannst nicht von 19 auf 27% springen in 10 Tagen. Das ist Unsinn. Ich habe diesem sogenannten Schulz-Hype vom ersten Tag an misstraut.
Stopp, ganz kurz, wenn ich da reingehen darf. Ich habe dem nicht misstraut. Und damals habe ich noch Kolumnen bei Spiegel Online geschrieben und eine der wenigen oder vielen, je nachdem, Kolumnen geschrieben, wo ich echt richtig falsch lag und habe gesagt, dieser Schulz-Hype ist der Anfang einer Revitalisierung der Sozialdemokratie. Da ist ein glaubwürdiger Kandidat, die Leute springen auf den Zug auf. Das ist unser Corbyn, ja, junge Leute, total fasziniert, plötzlich wieder von der SPD, treten in die Partei ein. Für die Leute, sage ich jetzt mal vorsichtig, um irgendwie wenigstens noch neutral zu scheinen, die Angela Merkel nicht für die allerbeste denkbare Bundeskanzlerin halten, war das ein Moment der Hoffnung. Und dann ging es irgendwie so vor die Wand. Deshalb nochmal die Frage, Sie haben sie tausendmal schon gesagt, aber ganz irgendwie so, dass man es nochmal kurz versteht. Was ist da schiefgelaufen? Jetzt mal im Ernst, haben Sie sich falsch beraten lassen? Waren Sie zu wenig selbstbewusst oder waren Sie der Falsche für den Job? Waren die Leute, als Sie sie dann besser kennengelernt haben, dann doch der Meinung, oh nee, der Schulz, den wollen wir doch nicht haben? Wie bewerten Sie das im Nachhinein?
Nee, du kannst ja nicht, pass mal auf, Sie können nicht hingehen, dann machen Sie das Gleiche, was viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sagen. Sie stellen kluge Fragen, die aber nicht eindimensional sind, sondern die sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Aspekten. Junge Leute, die treten ein, die einen sehen da den neuen Corbyn, die anderen sagen, das ist eine Revitalisierung der SPD und endlich hat die Merkel mal einen Konkurrenten und soll ein Hype, ich habe mir gesagt, was ist der Schulz-Hype gewesen, der setzt sich ja aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Und jetzt kann ich Ihnen keine Antwort geben, ohne auf die unterschiedlichen Komponenten einzugehen. Und deshalb fange ich nochmal von vorne an. Der Hype war ein Fake von der ersten Minute an, weil wenn du 100% kriegst auf dem Parteitag, da wählen dich auch die Leute, haben dich ja sichtlich die Leute gewählt, die dich sonst am liebsten von hinten sehen. Als ich dieses 100%-Ergebnis auf dem Parteitag gesehen habe, habe ich einem meinen engsten Mitarbeitern gesagt, Leute, das ist nicht richtig. Da haben mich Leute gewählt, von denen ich weiß, die wünschen mir, die wünschen mich auf den Mond. Die geben dir deine Stimme. Was heißt das? Da sind Erwartungshaltungen, die kannst du gar nicht erfüllen. So. Der zweite Punkt. Also, dieser Hype hatte einen Erwartungsdruck, den ich gar nicht erfüllen konnte. Und ich meine, ja gut, ich kann jetzt eben nachher viel erzählen. Das habe ich damals hinter verschlossenen Türen erzählt. Ich habe gesagt, Leute, ich bin da unsicher, ich weiß es nicht. So, jetzt komme ich auf die Frage der Berater. Da gab es zwei Gruppen. Die eine, die mir gesagt haben, red einfach weiter wie der Jung aus Würseln. Du bist jetzt der Martin und du redest so über Respekt und Toleranz und weiß der Teufel wie und guckst, dass du den Leuten das Gefühl vermittelst, du bist einer von ihnen. Und du verstehst ihre Alltagssorgen, weil du selbst das Leben nicht nur mit dem goldenen Löffel im Maul erlebt hast. Und da gab es vor allen Dingen Journalisten hier in Berlin, die so nach 4-5 Wochen angefangen haben. Sag ich, ja, der Mann muss aber mal konkret werden. Der muss aber jetzt mal ganz konkret sagen, was er will. Ein erster Fehler war, mich auf die Debatte über diesen Blödsinn einzulassen. Dass jeder fein ziselierte Schreiber hier in Berlin oder Schreiberin glaubt, du musst jetzt seine oder ihre fein ziselierten Anforderungen über den letzten Spiegelstrich noch erfüllen. Das ist ein Fehler. Weil Politik wird nicht nur über Spiegelstriche entschieden. Das muss auch meine Partei irgendwann mal lernen, sondern in diesen Zeiten, wie Donald Trump uns lehrt, vor allen Dingen über Emotionen. Und ich glaube, dass ich eine gewisse Zeit lang Emotionen geweckt habe, und zwar positive Emotionen. Zur Verteidigung der Demokratie, zum respektvollen Umgang in dieser Gesellschaft, vor Toleranz gegenüber jedem und jeder in dieser Gesellschaft. Und dann gab es die andere Gruppe, die sagte, nee, du musst darauf eingehen, du musst jetzt ein differenziertes Programm vorlegen, du musst vor allen Dingen gucken, dass du die unterschiedlichen Strömungen der Partei zusammenhältst. Und dann habe ich etwas unterschätzt, was ich rückblickend mir eigentlich, zwei Dinge, die ich rückblickend mir also für eigentlich niemals mehr selbst verzeihbare Fehler halte. Der eine ist, dass ich nicht über Europa geredet habe. Ich hätte dieses Europa-Thema hochziehen müssen bis zum geht nicht mehr, weil diese seit 10 Jahren andauernde oder 13 Jahre andauernde Schweigeminute, die da im Kanzleramt abgehalten wird zur Europapolitik, die geht so nicht mehr. Und der andere Punkt, den ich mir nicht verzeihe, ist, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen wollte auf keinen Fall, dass ich im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf auftrete, weil, das muss ich zu ihrer Ehrenrettung sagen, die Umfragen auch vorsahen, dass sie weit vorne lag. Der Fehler war, dass ich als Nordrhein-Westfale, als Gewächs dieses Landes mit der Popularitätswelle im Rücken, glaube ich, die Landtagswahl eher für die SPD entschieden hätte als Hannelore Kraft. Das habe ich falsch eingeschätzt. Wir lagen am Tag der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 17. Mai 2017 bundesweit in den Umfragen bei 29% und sind in den drei Wochen danach auf 26 runter. Und nach dem gloriosen G20-Gipfel in Hamburg, den damals Angela Merkel und Olaf Scholz in Hamburg durchgeführt haben, ist die SPD danach 2% weiter abgesackt. Und wir lagen 10 Tage vor der Bundestagswahl bei 23-24% und haben die letzten 3% verloren, haben uns alle Meinungsforscher hinterher gesagt, weil nachdem sichtbar war, dass ich nicht Kanzler werden würde, die Leute nicht wollten, dass die AfD Dritter wird. Und der Kampf um den dritten Platz hat bei 3% der SPD-Wähler dazu geführt, dass sie gesagt haben, dann wären wir die FDP, die Grünen oder die Linken. Es hat sich auf die aufgespalten. Sonst hätten wir ein anderes Ergebnis gehabt. Ein etwas besseres als jetzt. Die 20,5%, wobei man muss natürlich auch sagen, im Lichte der heutigen Umfrageergebnisse sind die 20,5% schon wieder ein erstrebenswertes Ziel.
Wie vermeidet man bei der Geschichte, ich weiß nicht, ich habe das ja alles nochmal gelesen jetzt für unser Gespräch und dachte, da würde ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag so heulend in der Ecke sitzen und Rotwein trinken ohne Ende oder Zyniker werden oder ganz verbittert oder doch wieder nach Würselen in die Buchhandlung gehen. Jetzt mal ohne Spaß, wenn das sozusagen so hoch geht und dann so schnell, wie kommt man damit klar?
Ich habe Sie müssen das ja in Etappen sehen. Zunächst einmal haben wir an dem Wahlabend im September einstimmig im Präsidium der SPD beschlossen, wir gehen in die Opposition. Und ich habe den Wahlabend da im Willy-Brandt-Haus noch in lebhafter Erinnerung. Ich bin da ans Mikrofon getreten und hatte nach dem Satz, und damit ist die Zusammenarbeit mit der CDU-CSU beendet, den Eindruck, ich hätte die Wahl gewonnen. Da haben die da frenetischen Beifall geklatscht, was zeigte, dass ein großer Teil der Sozialdemokratie diese Regierung nicht mehr wollte. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, Angela Merkel hatte uns für regierungsunfähig erklärt und wollte unbedingt mit den Grünen oder mit der FDP, dann hat sie beide gekriegt. Und dann kriegt sie das nicht auf die Kette. Und dann hatten wir am 18. November die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, da war ich ja noch Parteivorsitzender, und habe einen einstimmigen Beschluss im SPD-Präsidium durch Hand aufheben. Das macht man selten da, aber über diesen Beschluss habe ich abstimmen lassen. Einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt, dass wir nicht unmittelbar Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Und wie gesagt, einstimmig. Der Verfallsprozess dieses einstimmigen Beschlusses dauerte vom Willy Brandt-Haus bis zum Reichstag, bis zur Bundestagsfraktion. Da kamen dann die ersten Meldungen, so wie eben hier über Radio, dass Kollegen, die gerade die Hand dafür gehoben hatten, sagten, ja, wissen wir aber nicht so genau, ob das richtig ist. Und warum wollte ich nicht sofort in Koalitionsverhandlungen? Ich glaubte, dass wir, wenn wir bei der Linie bleiben, wir schließen eine große Koalitionsbildung nicht aus, aber nicht mit Angela Merkel. Wir im November 2017 das erlebt hätten, was wir im Juni 2018 erlebt haben. Nämlich die Scheidungsdebatte zwischen Seehofer und Merkel. Und der Vorteil wäre für die SPD gewesen, dass sie zu diesem Zeitpunkt als einige Partei auf eine gespaltene Union getroffen wäre. Und was war das Ergebnis unseres Vorgehens und des Drucks des Bundespräsidenten, muss man sagen, dass eine ziemlich geschlossene Union auf eine gespaltene SPD traf. Und das hatte ich versucht zu vermeiden. Aber da sind wir noch, ich bin dann über den Parteitag ja mit einem relativ guten Ergebnis im Dezember rübergekommen. Und ich glaube, dass die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen am Ende sich sehen lassen konnten für die SPD. Und ich hatte ein Europakapitel in diesen Koalitionsvertrag reingeschrieben, von dem ich glaube bis heute, dass wenn es umgesetzt wird, wir mit den Franzosen gemeinsam die EU reanimieren können. Und das war auch der Grund, warum ich Außenminister werden wollte. Aber gut, das hat meine eigene Partei da nicht gewollt. Ja, wie geht man damit um? Scheiße gelaufen. Und dann muss man, wenn man sieht, oder ich musste in dieser Situation erkennen, du bist in einer Sackgasse, aus der du nicht mehr rauskommst. Und dann muss man auch die notwendigen Konsequenzen ziehen.
Gibt es denn in der Politik eine Rückkehr?
Sehen Sie, der frühere israelische Ministerpräsident Ariel Sharon, der kein netter Mann war, hat aber einen ganz guten Satz. Die Politik ist ein Riesenrad, das sie permanent dreht. Mal bist du unten, mal bist du oben.
Ich kenne aber eine Menge Leute, die, wenn sie unten sind, steigen die dann einfach aus oder werden irgendwie so von Bord getreten und die fahren dann gar nicht mehr wieder mit hoch.
Ich habe ein paar Grundprinzipien, an denen ich festhalte. Ich habe für den Deutschen Bundestag kandidiert. Ich bin in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Ich finde, dass ein dieser Satz, er ist jetzt nur ein einfacher Abgeordneter, das geht mir gewaltig auf den Senkel, weil was für eine Verachtung gegenüber Parlamentariern kommt da nicht raus. Die meisten Mitglieder dieses Verfassungsorgans sind einfache Abgeordnete. Und ich finde, die machen unterschiedlich in der Qualität, aber die meisten von ihnen einen anständigen Job. Und ich habe immer noch die Chance als Abgeordneter des Deutschen Bundestags, daran mitzuwirken, dass dieser Koalitionsvertrag, zumindest was den Europateil angeht, endlich umgesetzt wird.
Das tun Sie in der Tat. Am 21.03. letzte Woche kann man sich auf YouTube angucken, empfehle ich Rede von Martin Schulz zu Europa. Da habe ich gedacht, schade, dass wir keinen Kanzler haben, der so über Europa redet. Schade, dass wir keinen SPD-Vorsitzenden haben, der so über Europa redet. Schade, dass wir keinen Außenminister haben, der so über Europa redet. Was machen Sie denn im Europawahlkampf?
Ja, ich. Ja. Also ich werde meine Parteien im Europawahlkampf massiv unterstützen.
Und die wollen das auch?
Doch, glaub ja.
Ja, weil jetzt war ja gerade Parteikonvent zum Europawahlprogramm am Wochenende. Also Donnerstag war diese Rede, die war echt fulminant. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Sage ich jetzt nicht aus Spaß, sondern die war wirklich toll. Also eine ganz tolle Rede. War am Donnerstag, Samstag dann Europawahlkonvent. Kommt zusammen für Europa, da sind sie alle zusammengekommen für Europa, sie aber nicht, weil sie waren nicht eingeladen. Und dann hieß es nachher, es war ein Fehler im Willy-Brandt-Haus, da ist der nicht auf der Liste gewesen. Komisch. Ist doch komisch, oder?
Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. So. Nee, das ist so. Derjenige, also ich bin dem natürlich auch nachgegangen, das ist eine echte Panne, die passieren. Solche Pannen passieren und ich kenne die Person, der die Panne unterlaufen ist, mir da keine Einladung zu schicken. Aber und von der Person weiß ich auch, dass sie niemals irgendwas gegen mich machen würde. Und deshalb muss ich einfach damit leben, dass das eine Panne war. Aber ich hätte auch so oder so nicht gekonnt am Samstag. Und das habe ich der Nades auch gesagt und das hat sie auch dem Konvent gesagt. Und das ändert nichts an der Tatsache, dass ich glaube 100 Veranstaltungen in diesem Europawahlkampf mache. Es gibt ganz viele Leute, ich habe, weiß nicht, fast 300 Anfragen aus der Partei bekommen, ob ich da hinkommen würde, das mache ich auch. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was glaubt mir sowieso kein Mensch, ich sag's trotzdem, ich bin nicht 1974 in die SPD eingetreten mit dem Ziel, Parteivorsitzender zu werden oder Kanzlerkandidat oder Parlamentspräsident.
Das wäre vielleicht auch, hätte man auch so.
Nee, da bin ich nicht, ich bin nicht 74 da als Juso eingetreten. Ja. Aber ich habe ein paar Ideale, ein paar Prinzipien, an die ich immer noch glaube, auch nach einer Wahlniederlage. Und dazu gehört eben, dass ich glaube, dass in der Zeit, in der wir leben, die Sozialdemokratie gebraucht wird, dass Respekt, Toleranz, die Verteidigung der Demokratie, die Verteidigung des Friedens und der Kampf für eine lebenswerte Umwelt ein Kampf ist, den man völlig unabhängig von Karriereschritten machen muss.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon. Inzwischen live aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und ich sitze hier mit Martin Schulz und nachdem wir eben ein ganz bisschen über ihn geredet haben, kommen wir doch jetzt mal zu Europa, dem Westen, der Demokratie, also machen wir mal eine ganz große Kiste auf. Ist der Westen in der Krise?
Eindeutig, ja.
Warum?
Weil führende Köpfe der Länder, die sich zum Westen zählen, also Westen im Sinne nicht der geografischen Verortung, sondern, wie Heinrich August Winkler das erklärt hat, einer Wertegemeinschaft, die an ganz bestimmten gemeinsamen Prinzipien festhält, führende Köpfe von Ländern, die sich da bis dato zugerechnet haben, an der Spitze die Vereinigten Staaten von Amerika, praktisch die gesamte Liste der ökologischen, der sozialen und der individuellen Grundrechte offen in Frage stellen, teilweise mit Füßen treten, Präsident einer wirklich großen Nation, die eine großartige Verfassung hat, der diese Verfassung bis zum Äußersten dehnt und der vor allen Dingen einen Grundsatz der westlichen Wertegemeinschaft Menschenwürde mit seiner Twitter-Kultur permanent jeden Tag in Frage stellt. Nehmen sich die Ungarn, nehmen sich die Polen, nehmen sich die italienische Regierung, eine schamlose Kombination, die da in Rom an der Macht ist, nehmen sich die FPÖ in Wien.
Man könnte sagen, der Westen wird immer kleiner.
Nee, der Westen wird nicht kleiner. Wir haben in, das Schlimme ist Folgendes, wir haben in Regierungszentralen Leute sitzen, die die Werte des Westens negieren. Das heißt noch lange nicht, dass die Völker diesen Leuten folgen. Nehmen Sie Polen, nehmen Sie die Kaczynski-Regierung. Die Mehrheit der Polen hat diesen Mann nicht gewählt. Der Kaczynski hat 37%. Das Wahlrecht in Polen führt dazu, dass dieser Typ eine Mehrheit im Parlament hat. Eine Mehrheit der Sitze. Daraus leitet er ab, ich habe ein Mandat zum Umbau dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass Polen zum Beispiel ein Land ist, das, wenn wir bei der Europawahl einen Sieg der Opposition, der proeuropäischen polnischen Opposition dazu bekommen, dass das zu einem Wendepunkt werden könnte. Ich glaube, dass Orban auf den Zenit seiner Macht überschritten hat. Es gibt diesen Satz von Edmund Burke, einem englischen Philosophen, ich glaube des 17. Jahrhunderts, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Wenn wir eine massenhafte Mobilisierung, zum Beispiel bei so einer Europawahl hinbekämen, wenn tatsächlich die Mobilisierung, die wir in den letzten Wochen auch gesehen haben, Fahrt aufnehme, wo Leute wirklich auf die Straße gehen und sagen, nehmen Sie die Demonstration am Samstag in London für den Brexit. Wenn wir auch eine, das will ich auch mal sagen, eine mediale Wahrnehmung
endlich mal dafür. Für den Exit vom Brexit.
Ja, also gegen den Brexit. Ja. Danke für die Korrektur. Wenn wir es hinbekämen, dass es mal eine mediale Wahrnehmung gibt, dass in diesem Land, wenn da eine Handvoll Drecksäcke durch Chemnitz tobt, die eine Woche lang die Schlagzeilen beherrschen, aber 200.000 Leute für Aufstehen in Berlin auf die Straße gehen und eine Randnotiz sind. Wenn wir das umdrehen und beweisen können, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen die Werte des Westens nach wie vor verteidigt, und zwar in allen Ländern, dann kriegt man diese Leute auch wieder gebremst. Das Problem des Westens ist im Moment, dass deshalb Leute in den Regierungszentralen die Werte des Westens negieren können, weil wir nicht ausreichend bis dato in der Lage sind, die bisher schweigende Mehrheit gegen sie zu mobilisieren.
Ist denn dieser neue Rechtspopulismus, den wir da sehen, würden Sie den schon Faschismus nennen? Oder spielen diese Worte gar nicht so eine Rolle? Oder wo sind da die Grenzen?
Es gibt faschistoide Ausprägungen, eindeutig, auch bei uns. Die AfD hat im Deutschen Bundestag geradezu systemisch in ihren Reden die Hetze gegen Minderheiten angelegt. Ich habe das auch mal in meiner Rede im Bundestag versucht zu aufzuzeigen. Sehen Sie, praktisch jeder Rede von AfD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag kommen vor drei Schlüsselbegriffe. Migrant, Rot-Grün, versifft, Lügenpresse. Da können Sie die Uhr nachstellen. Die Migration ist die Mutter aller Probleme. Der Satz ist zwar von Horst Seehofer, aber die nehmen das gerne auf. Die AfD, Migrant, Rot-Grün oder 68er versifft. Das changiert schon mal. Und Lügenpresse. Jetzt ersetzen Sie diese Rhetorik mal durch eine Religionsgemeinschaft, bolschewistisch und Systempresse, haben Sie ganz schnell die Rhetorik der Zerstörer der ersten Deutschen Republik. Und ich glaube, dass die Reduktion komplexer politischer Sachverhalte auf ein Thema, das sich in der Regel gegen eine Minderheit im Lande richtet, nach dem Prinzip, wir haben die Probleme, weil es die gibt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es die nicht gäbe, hätten wir die Probleme nicht. Also müssen die weg, damit die Probleme verschwinden. Das würde ich als faschistoid bezeichnen.
Warum funktioniert es so schwierig, dieser Rechtspopulismus ist ja ein Populismus, das heißt, er arbeitet mit der Emotion und ich würde auch sagen, das ist hier so eine dunkle Emotion, weil das ist so Hass, Abneigung, so Regressivität und so weiter. Warum gelingt es so schlecht, den anderen, so der anderen Seite, keine Ahnung, dagegen positive Gefühle zu setzen oder überhaupt andere starke Gefühle, also einen positiven Populismus zu entwickeln. Warum ist das so kompliziert? Das schließt ein bisschen an, was Sie vorhin gesagt haben über Ihre Zeit da im Bundestagswahlkampf, wo Sie gesagt haben, gehe ich da jetzt mit meiner ganzen Emotionalität rein und versuche die Leute zu begeistern für Europa oder kommen dann sozusagen die Kollegen aus der Parteizentrale, die sagen, nein, du musst erst noch den sechsten Spiegelstrich erklären. Warum fällt uns das so schwer?
Die Linke hat Probleme mit Emotionen. Die Linke ist, ich meine jetzt nicht die Partei, die Linke, die haben ja nur Emotionen, wenn sie über sich selbst reden, aber die Linke insgesamt hat häufig Probleme, genau das zu tun, was sie gerade gefordert haben. Wenn du, die Linke ist verkopft und die mobilisierte Rechte zielt auf den Bauch der Menschen. Und ich glaube, dass, da haben Sie recht, mein Eindruck war, dass es mir zu Beginn des Jahres 2017 gelungen war, so eine Art positive Gegenemotion aufzubauen. Und das ist immer noch nicht zu spät. Ich denke praktisch täglich darüber nach, wie man das machen kann. Aber dazu musst du manchmal eben auch den Mut haben, auf einen groben Klotz, einen groben Keil zu setzen. Und wenn du das machst, ja, dann hast du vor allen Dingen hier in dieser Stadt und hauptsächlich unter Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die Leute, die sagen, ja, aber so kannst du das ja nicht machen. Nee, so geht das nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe im Bundestag diese Rede gehalten gegen diesen Gauland. Da bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, die Reduktion, habe ich den Satz, habe ich eben praktisch wiederholt, die Reduktion komplexer Sachverhalte auf ein Thema, in der Regel reduziert auf ein Thema, in der Regel gerichtet gegen eine Minderheit im Lande, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Standing Ovation im Bundestag, wirklich. Die aufgestanden und geklatscht. Dann habe ich hinzugefügt, mit einer Referenz an den Satz, im Lichte der tausendjährigen erfolgreichen Geschichte unserer Nation sind die 12 Jahre des Dritten Reichs ein Vogelschiss. Gauland. Habe ich gesagt, Ihnen will ich noch eins sagen. Eine Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen. Und auf selbigen gehören Sie in Ihrer Partei. So. Ergebnis, bei mir zu Hause haben die Leute mir gesagt, Mensch, dem hast du aber eben da, dem Gauland. Wie meinst du das? Ja, da mit dem Vogelschiss, da war richtig mal, so. Dann habe ich gesagt, ich habe aber 2 Sätze gesagt. Ja, was hast du denn noch gesagt? Ja, die Reduktion komplexer Sachverhalte auf ein Thema in der Regel gerichtet gegen eine Minderheit im Lande ist ein tradiertes Mittel des Faschismus, wie ich das Ganze halt nochmal sagen. So. In Berlin war der erste Satz Gold wert, der 2. Satz Igitt. Draußen im Land haben die Leute mir gesagt, endlich sagt diesem Armleuchter mal einer die Meinung. Und das, glaube ich, ist ein Problem der Linken. Wenn du mal so redest, dass die breiten Wählerschichten der Linken, die wir früher jedenfalls fast gänzlich als unsere Wählerschichten betrachteten, von denen ein Teil heute diesen Volksverführern hinterherläuft, um die zu erreichen, musste bisweilen eben auch den Mut haben, so zu reden, wie die Leute reden. Und das habe ich gemacht, eine Zeit lang, und irgendwann habe ich es mir abgewöhnt. Und wie Sie merken, habe ich es mir jetzt wieder angewöhnt.
Warum ist Europa für die Leute kein attraktives Thema? Warum funktioniert Europa in der Erzählung der Rechten so gut, und zwar europaweit, ja, und darüber hinaus bei Trump auch, Brüssel, Zentralisierung, düstere Bürokratie, totaler Wahnsinn, Krümmungsgrad von Gurken oder unkontrollierte Migration, weil irgendwie so. Orban praktisch, der daraus ja auch noch eine antisemitische Geschichte macht, also als Negativ-Popanz wird sozusagen Brüssel aufgebaut. Und das Schöne, das Tolle, das Fröhliche, das Warme, das Fantastische sozusagen dieses europäischen Kontinents und so weiter, das kriegt man emotional offensichtlich bei den Leuten nicht runter. Warum?
Stimmt ja gar nicht, das kriegst du ja runter, du musst es nur beschreiben. Du darfst dich nicht, sie dürfen sich nicht anpassen an diese Sündenbock-Erzählung, die aber System hat. Sie müssen ja Folgendes mal sehen. Die Machthaber in Brüssel sitzen weder in der Kommission noch im Europäischen Parlament. Die Leute, die in Brüssel die Macht haben, sind die Staats- und Regierungschefs. Der Rat entscheidet. Die Europäische Union hat ja nicht die Bundesrepublik Deutschland gegründet oder Frankreich erschaffen oder Italien erfunden, sondern genau umgekehrt. Diese Länder haben die Union gegründet und bilden sie. So, und damit beginnt das die Malaise. Die Staats- und Regierungschefs sind diejenigen, die entscheiden. Die entscheiden jetzt auch über den Brexit und wie es damit weitergeht. Die entscheiden praktisch alles am Ende. Und wenn sie was entschieden haben, was ja selten genug vorkommt, dann müssen sie mal sehen, wie das da abläuft. Da haben sie 28 Pressekonferenzen, Frau Merkel macht ja auch immer eine, und haben sie nicht einmal das Wort wir haben hier, sondern ich habe hier dafür gesorgt, dass. Und der Macron, der sagt nur, Je convaincu les collègues de suivre la France. Und das hören sie dann in Italienisch und Maltesisch und in Portugiesisch genauso. Ich habe mich hier durchgesetzt. Was heißt das im Klartext? Der Erfolg ist national und wenn die sich nicht geeinigt haben, dann sagen sie, wir kennen ja den Laden hier in Brüssel, hier funktioniert ja nie was. Also, denen ist es gelungen, den Misserfolg zu europäisieren, die Stagnation zu europäisieren. Und dann bricht sich das runter bis in irgendeinen, was weiß ich, regulatorischen Blödsinn, den man auch tatsächlich vermeiden muss und vermeiden kann. Und dieses Vorurteils-Europa ist eine politische Waffe, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken und einen Sündenbock zu finden. Das ist Brüssel. Und wenn du das den Leuten 30 Jahre erzählst, fangen sie irgendwann auch an, das zu glauben. Deshalb würde ich gerne in diesem Europawahlkampf mal über das diskutieren, was Sie eben angesprochen haben. Ist der Westen am Ende? Und was ist eigentlich die Rolle Europas in einem Zeitalter, das entschieden wird in Peking und in Washington und nicht in Budapest und Wien?
Aber obwohl das so ist, wie Sie sagen, hat Macron seinen Wahlkampf europäisch geführt und gewonnen. Und wenn man sich immer fragt, Mensch, haben Sie ja eben vorhin selber auch selbstkritisch gesagt, warum hat der Schulz sich das nicht getraut hier? Warum ist die Merkel europapolitisch eigentlich so ein Totalausfall? Kann man Europa den Deutschen nicht zumuten? Wundert mich eigentlich. Ich dachte immer, die Deutschen seien eigentlich geborene Europäer. Aber irgendwie denken unsere Politiker das von uns offenbar nicht.
Nee, nicht alle. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, bekommt man auf einen proeuropäischen Kurs. Die Leute fragen natürlich in Deutschland, was bringt das für uns, was bringt das für mich? Und deshalb komme ich nochmal auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Warum hat der Macron gewonnen? Was hat der Macron eigentlich in den letzten Wochen gemacht? Mit seinem Artikel, den er da in 28 Zeitungen in 29 Ländern veröffentlicht hat, wo er die Leute aufgefordert hat, in allen Ländern anzufangen, über die Zukunft Europas zu diskutieren. Und wo wir dann von einer
ehemaligen... Was ja übrigens ein irrer Move ist, das muss man sich noch mal ganz kurz noch mal vorstellen, ja, was das eigentlich heißt, dass der Staatspräsident eines europäischen Landes sich direkt wendet sozusagen an die Wählerschaften, Öffentlichkeiten all dieser ganzen Länder, quasi über alles als Backchanneling, hinter jedem, über alles, irre Situation, auch von der Erzeugung von der europäischen Öffentlichkeit her.
Ja, klar.
Und auch ein irrer Anspruch, Entschuldigung, ich finde es faszinierend, ein irrer Anspruch auch an des Franzosen, der sagt irgendwie so, die Civilisation Française, wir haben nämlich auch echt was beizusteuern und hört mal auf uns.
Ja, Emmanuel Macron hat das jetzt im Prinzip zum dritten Mal gemacht. Er hat es während seines Wahlkampfs gemacht, er hat es in seiner Sorbonne-Rede gemacht, er hat es übrigens bei der Karlspreisverleihung in Aachen nochmal gemacht und jetzt in diesem Artikel, der dann in Deutschland nicht beantwortet wird von einer Regierungschefin, sondern von dieser CDU-Vorsitzenden in einer Art und Weise der Mobilisierung dieser Plattitüden, die ich eben beschrieben habe, ich habe fassungslos diesen Artikel gelesen. Er hätte mich ja mal gewöhnt, naja gut, ist ja egal, ist nicht so wichtig. Der Macron wendet sich an Deutschland und jetzt muss man noch mal fragen, wer ist das eigentlich? Sie haben gerade gesagt, der französische Staatspräsident, der von seiner Civilisation Française redet. Der Mann redet von Folgendem. Von einer europäischen Souveränität. Das muss man sich mal überlegen. Sie kennen die Französische Republik, Sie kennen den Begriff der Souveränité nationale, also einem identitätsstiftenden Begriff für französisches Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit der Republik. Und jetzt haben die einen Präsidenten, der sagt, wir wollen eine europäische Souveränität. Warum? Macron sagt, in dem Zeitalter, in dem die Geschicke der Welt entschieden werden in Washington und in Peking, bin ich der Präsident Frankreichs, eines atomgerüsteten, permanenten Mitglieds des Sicherheitsrates mit Vetorecht. G7-Staat, drittgrößte Volkswirtschaft in Europa, nicht mehr in der Lage, die Souveränität meines Landes zu wahren. Ich kann mit denen alleine nicht auf gleicher Augenhöhe. Und was für die Franzosen gilt, gilt für die Deutschen genauso. Die Europäische Union ist eine Union von vielen kleinen Staaten und einigen Staaten, die noch nicht kapiert haben, dass sie in Wirklichkeit kleine Staaten sind. Und jetzt geht einer der Präsidenten dieser Länder hin und sagt, ich habe das kapiert. Wir werden unser Demokratiemodell, wir werden unsere Wertegemeinschaft nur verteidigen können, wenn wir unsere ökonomische und politische Kraft so bündeln, dass wir mit Trump und Xi Jinping auf gleicher Augenhöhe operieren können. Das ist das, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Die Überschrift ist ein neuer Aufbruch für Europa. zur Verteidigung von Frieden, Umwelt und Demokratie, die Kräfte der Demokratie in Europa zu bündeln unter deutsch-französischer Führung. Und deshalb erwarte ich, dass diese Regierung dem endlich mal positiv
antwortet. Außer Ihnen, der diese Präambel des Koalitionsvertrags geschrieben hat,
weiß... Nee, das ist keine Präambel, das ist
erste Kapitel. Also erstes Kapitel. Weiß das ja gar niemand, dass es das noch gibt. Und Merkel und übrigens auch Ihr Parteifreund Scholz, weil ich glaube, der ist ja auch in der SPD, Olaf Scholz, also ist ja Sozialdemokrat, der tut auch alles dafür, dass das in Vergessenheit gerät. Und jetzt kommt, worauf ich hinaus will, weil Sie haben eben so ein bisschen despektierlich für Annegret Kramp-Karrenbauer, die nehmen sich da ja alle nichts. Warum sind die deutschen Politiker... außer Ihnen oder vielleicht noch zwei andere oder so, alle so wenig europäisch?
Nee, jetzt will ich mal, das finde ich ist zu pauschal. Olaf Scholz greift als Vizekanzler eine Reihe, auch Heiko Maas, die greifen eine Reihe der Punkte, die in diesem Koalitionsvertrag drinstehen, auf. Nehmen Sie mal die Internetsteuer.
Auch der europäische Finanzminister, die europäische Steuerpolitik, das findet alles Scholz gut.
Habe ich jetzt gar nicht. Sag mal meinen Satz zu Ende. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel raus: Internetsteuer. Der Scholz sagt, ich will das versuchen weltweit, womit er recht hat. Er sagt zugleich, wenn das weltweit nicht geht, müssen wir es europäisch versuchen. Wenn es europäisch nicht geht, müssen wir mit Artikel 20, das ist verstärkte Zusammenarbeit, operieren. Deutsch-Französisch gemeinsam. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Weg gegangen wird. Und Scholz hat mir jedenfalls zugesagt, und ich glaube der SPD insgesamt, dass er diesen Weg gehen will. Den halte ich für vernünftig, aber man muss ihn bis zur letzten Konsequenz gehen. Wenn OECD nicht funktioniert und es gesamteuropäisch nicht geht, weil die, was weiß ich, Malteser oder Niederländer nicht mitmachen wollen, dann müssen die Deutschen und Franzosen diese Internetsteuer einführen. Und zwar in ihren Ländern. Und ich glaube, dass Heiko Maas, da will ich auch zur Verteidigung von Heiko Maas eins sagen, den Multilateralismus schon auf allen Ebenen verteidigt. Es ist aber interessant, dass Sie die Frage nach Scholz und Nahles stellen. Und seien Sie mir nicht böse. Wenn ich da mal zurückkarte, da schreibt ein französischer Staatspräsident. Da hat nicht der Außenminister Le Drian geschrieben, da hat auch nicht der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Sie fragen mich aber nach dem deutschen Außenminister, dem deutschen Finanzminister. Fragen wir nochmal nach der Frau im Kanzleramt. Das Pendant zum französischen Staatspräsidenten ist die Bundeskanzlerin.
Was ist denn mit der? Was läuft
da? Ja, die sagt nüs, gar nichts, sagt die. Die lässt Frau Kramp-Karrenbauer einen blöden Artikel in der Welt am Sonntag absetzen und sagt anschließend noch, ja, in wesentlichen Punkten stimme ich damit überein. Wenn das der Fall ist, dann ist Angela Merkel sicher nicht auf der Linie des Koalitionsvertrages. Das habe ich ja auch mit netten Worten am Donnerstag versucht.
Aber jetzt mal ganz kurz, im Ernst. Also warum interessiert sich Angela Merkel nicht für Europa? Oder ist diese Frage eine, die mit ihrer Kindheit zu tun hat und deshalb sich uns hier entzieht?
Nein, ich glaube, dass Angela Merkel eine Politikerin ist, die seit 13 Jahren dieses Land nach dem Prinzip, wir gucken mal, wie weit wir kommen, regiert. Schrittchen für Schrittchen. Wir fahren auf Sicht. Ich habe ja mal gesagt, auf Sicht fahren Leute im Nebel. Ich finde, man braucht einen klaren Blick voraus. Und deshalb machen wir das jetzt in dem Koalitionsvertrag mit einem mutigen Aufschlag. Das hat sie ja dann auch mitgemacht. Und ich hätte sie gerne jeden Tag gezwiebelt dabei. Das hat mich meine Partei nicht gelassen. Tut mir leid. Muss ich also anderweitig zwiebeln. Aber eins ist völlig klar. Es reicht nicht mehr in dieser Zeit, so Schrittchen, Trippelschrittchenweise vorzugehen. Ich hätte mir gewünscht, Angela Merkel hätte die das Angebot, das Sie ja beschrieben haben, eines französischen Staatspräsidenten, der in 28 Zeitungen sagt, ich mache euch einen Vorschlag. Stellen Sie mal vor, Angela Merkel hätte gesagt, ich schreibe jetzt einen Artikel, wo ich Übereinstimmungen und Dissonanzen auch beschreibe und veröffentliche den in den 28 Zeitungen. Jeder Regierungschef des Landes, in dem diese beiden Artikel erschienen sind, hätte spätestens dann den Druck von seinen Leuten gekriegt zu sagen, ja, was sagst du denn, Mark Rutte? Oder Herr Conte in Rom, was sagen Sie denn? Oder der Ministerpräsident Löwen in Stockholm, was sagst du denn? Dadurch kriegst du eine Debatte angeschoben. Angela Merkel, glaube ich, will diese Debatte gar nicht, weil diese Debatte mit Unwägbarkeiten verbunden ist. Da können auch Dynamiken daraus entstehen, die man eben nicht am Reißbrett planen kann. Und ich glaube, das ist genau das, was die Politik von Angela Merkel halt nicht ausmacht, nämlich den großen und mutigen Entwurf zu haben.
Nun ist Angela Merkel ja in Wahrheit eine Frau von gestern sozusagen und wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht, weil das ist ja Demokratie, die Leute müssen ja auch noch wählen, aber Frau Kramp-Karrenbauer steht sozusagen als designierte Nachfolgerin bereit. Ich hatte, als ich das gehört habe, irgendwie gedacht, naja, immerhin ist es so eine katholische Westdeutsche sozusagen aus dem Grenzgebiet und so wie Helmut Kohl seinerzeit irgendwie, über den man jetzt ja ganz, ganz viel sagen kann, aber das eine kann man ihm nicht vorwerfen, er war halt echter Europäer und hat für Europa sehr, sehr viel getan. Mehr als Merkel wahrscheinlich gemacht hätte, wenn sie an seiner Stelle gewesen wäre. Aber Frau Kramp-Karrenbauer, ist es keine echte Europäerin?
Ich war echt überrascht. Ich habe die Frau Kramp-Karrenbauer so eingeschätzt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Saarländische Ministerpräsidentin. Frau Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin im Saarland mit der Landesregierung durchgesetzt, dass ich glaube bis 2022 oder 2024, ich habe die Jahreszahl nicht genau im Kopf, die Schulen im Saarland alle bilingual sein sollen, Deutsch und Französisch. Das fand ich einen ganz tollen Schritt. Und dann kommt da so ein Artikel und der erklärt sich nicht aus Kramp-Karrenbauers Herkunft. Die ist nämlich grenzüberschreitend im deutsch-französischen Grenzraum des Saargebiets geprägt, auch von der saarländischen Geschichte. Mein Vater war Saarländer, ich kenne das sehr gut, wie das da ist. Die Leute sind da so pro-europäisch wie in meiner Region. Das ist geprägt von den Konzessionen, die sie gemacht hat, um Parteivorsitzende zu werden. Ich habe vor der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteivorsitzende Wette gewonnen, weil ich gesagt habe, im zweiten Wahlgang wählen die Spahn-Leute Kramp-Karrenbauer. Weil warum sollte Spahn den Merz wählen? Spahn hat 10 Jahre daran gearbeitet, der rechte Flügelführer zu sein. Da kommt der Biziten aus dem Busch, dieser Merz angesegelt, macht alles kaputt, was er aufgebaut hat. Und was sollte der für ein Interesse haben, den Merz da langfristig zu halten? Jetzt ist er wieder der rechte Flügelführer. Also hat er seinen Leuten gesagt, Ziemiak und anderen, wählt mal die Annegret und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Und jetzt muss die Annegret Konzessionen an diese Leute, an die Hardliner machen. Darf ja nicht vergessen, dass der engste Freund von Herrn Grenell, also dem Prokonsul von Herrn Trump hier in Berlin, der Minister Spahn ist. Und die Rechtsschwenks, die da signalisiert, und auch diese plumpe antifranzösische Nummer mit dem Parlamentssitz in Straßburg, das sind meiner Meinung nach Konzessionen an den rechten Stammtisch in der CDU. Und ich glaube, so wird Frau Kramp-Karrenbauer nicht weiterkommen.
Wie glauben Sie denn, ich meine, mit Prognosen in die Zukunft ist immer schwierig und so, aber was glauben Sie denn, wie sich die CDU positionieren wird? Also ich bin ja schon sozusagen schon verzweifelt und halte die CDU für die letzte verbleibende Volkspartei. Ich glaube, dass die SPD, aber jetzt ein anderes Thema, kommen wir vielleicht gleich nochmal zur SPD ohnehin, aber die hat es doch dann in der Hand sozusagen zu steuern, wenn ich die CDU nach rechts drehe, dann fallen mir aber die Grünen weg als Koalitionspartner. Wenn ich sie nicht genug nach rechts drehe, dann fliegt mir der eigene Laden auseinander. Was glauben Sie, wie die CDU positionieren wird?
Naja, ich glaube, im Moment ist die eher auf der Suche, ne? Die Frau Kramp-Karrenbauer, ich empfinde die als eine Person, die irgendwie so noch nicht genau weiß, wo sie hin will oder auch noch nicht genau weiß, wo sie hin kann. Sie haben eben gesagt, Angela Merkel sei eine Frau von gestern. Das glaube ich nicht.
Wieso?
Ich glaube, dass Angela Merkels Ziel ist, bis 2021 zu regieren. Und ich glaube auch, dass Angela Merkel weiß, mit jedem Schwenk, den die Frau Kramp-Karrenbauer in Richtung des rechten Flügels macht, wird es für potenzielle Koalitionspartner, Sie haben die Grünen gerade genannt, schwierig, Frau Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen, ohne dass es vorher Neuwahlen gibt. Insofern ist mein Eindruck, dass Angela Merkel kein Interesse an einem schnellen Kanzlerwechsel hat.
Sie hören immer noch, hoffentlich jedenfalls, den Radio 1 Freitagssalon aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ich sitze hier mit Martin Schulz und haben noch ein paar Minuten Zeit und müssen natürlich jetzt über die SPD reden. Sie haben, als Sie Kanzlerkandidat waren, das historisch schlechte Ergebnis um die 20% erzielt. Jetzt ist die SPD historisch noch schlechter geworden sozusagen, wo man gedacht hätte, das geht gar nicht, aber nach unten ist immer offen. Warum ist das so?
Also zunächst mal ist es von Zeit zu Zeit auch gut, wenn man mal auch Wahlergebnis versucht einzuordnen in größeren Zusammenhang. Die SPD hat 2009 mit dem Kanzlerkandidaten Steinmeier 23% geholt bei der Bundestagswahl. Wir haben nach 4 Jahren Schwarz-Gelb mit Steinbrück 25 und ein paar Gequetschte geholt. Das waren 4 Parteien-Bundestage. Jetzt haben wir in einem 7-Parteien-Bundestag 20,5%. Und eine Insgesamtverschiebung von fast 15% Wählerinnen und Wähler nach rechts. Also, ich glaube, das
ist gar nicht so schlecht.
Nein, die Parteien, die CDU lag damals bei 40%, die liegt jetzt bei 30. Die Grünen lagen damals bei, was weiß ich wo, 7, 8, 9%, liegen jetzt bei 15 bis 17. Und wir haben eine neue Partei im Deutschen Bundestag, die liegt bei 17%. Ich glaube, dass wir eine Aufsplitterung des Parteiensystems erleben, in dem die bisherigen großen Volksparteien sehen müssen, dass ihre Stimmenanteile reduzierter sind. Und deshalb muss man diese Wahlergebnisse einordnen.
Ja, aber Ihrer ist noch reduzierterer als der von der CDU. Und das ist doch aus sozialdemokratischer Sicht...
Ja, jetzt also, haben Sie mich aber nach der SPD gefragt.
Ich meine, Sie liefern doch. Also die SPD hat ja geliefert. Zeitarbeit, Mindestlohn, Rente mit 63. Lauter tolle SPD-Erfolge, die nur leider der Partei beim Wähler gar nicht geholfen haben.
Das wird sich zeigen, ob diese Ergebnisse bei den Wählern nicht fruchten. Aber ich will nochmal auf meine These zurückkommen. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen die CDU 40 und wir 30-35% hatten, vorläufig mal vorbei sind. Die CDU wird sich nicht mit 40 arrangieren, sondern irgendwo zwischen 25-30% landen und wir werden irgendwo zwischen 20-25% landen. Da bin ich ziemlich sicher. Und der Begriff der Volkspartei ist nicht eine Frage von Quantität, sondern der Bindungsfähigkeit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und der Koalitionsfähigkeit.
Also Sie meinen, man kann auch eine ganz kleine Volkspartei sein?
Nee, ich glaube, dass eine Partei, die 25% hat und die unterschiedlichen Milieus in unserer Gesellschaft mit 25% noch an sich bindet, in einem 7-Parteien-Parlament eine starke Kraft ist. Sie werden in Deutschland erleben, dass wir Bundeskanzler haben werden, die mit 25% Kanzler werden. Nehmen Sie mal die SPD bei 25%, die Grünen bei 19 und die Linke bei 9. Dann haben Sie eine regierungsfähige Mehrheit. Das heißt, sie müssen sich daran gewöhnen, was wir doch in den Bundesländern längst erlebt haben, dass sie 3-Parteien-Regierungen bekommen und in dieser 3-Parteien-Regierung können sie sehr wohl mit 25% die stärkste Kraft werden. Und daran wird sich auch die Union gewöhnen müssen, die nebenbei bemerkt, wenn die Spaltung zwischen CDU und CSU endlich auch mal dadurch dokumentiert wäre, dass die nicht diese komische Fraktionsgemeinschaft bilden, aber wären sie längst auf unserem Niveau.
Aber jetzt reden Sie endlich wie so ein richtiger Politiker und weil bisher war ich schon dachte so, aber jetzt kommt dann doch der Parteipolitiker. Das ist ja alles gar nicht so, wie Sie sagen, denn die SPD ist ganz, ganz, ganz weit weg von 25%, sondern mehr so bei 16 und man sieht auch nicht, dass sich das irgendwie ändert. Und jetzt kommt Olaf Scholz und macht die schwarze Null und sagt noch den Ländern, wir nehmen euch die Flüchtlingshilfe weg, wo dann Armin Laschet, der echte CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen, sagt, Moment mal, du zündest uns hier die Hütte an, hast du eigentlich schon mal mitbekommen, was im Land los ist? Also mit der Politik, glaube ich, mit den 25%, das wird so nichts, oder?
Ich würde Ihnen gerne widersprechen. Ich komme gleich wieder mal zurück auf Ihre inhaltliche Frage, die Sie eben gestellt haben. Ich finde es aber schon erstaunlich, wenn ich versuche, die strukturelle Veränderung in der Wählerlandschaft mal zu analysieren, dass Sie mir dann sagen, ja, Sie sind ein typischer Politiker, das ist ja noch zulässig. Und es gehört auch zur Politik, dass man nüchtern einschätzt, welche Optionen und welche damit verbundenen realistischen Wahlchancen hast du. Das habe ich versucht zu tun. Wenn dann ein typischer Politiker tut, finde ich das nicht verwerflich. Jetzt zu Ihrer Frage. Ja klar müssen wir, wenn wir an diese 25% rankommen oder sogar noch mehr haben wollen, zuspitzen. Und müssen so zuspitzen, dass wir möglichst viele Leute davon überzeugen, dass wir ein Zukunftskonzept haben. Und zu diesem Zukunftskonzept habe ich zu Europa eine Menge gesagt. Ich glaube, dass wir bei der Steuerpolitik sehr vorsichtig sein müssen, weil Steuerpolitik ist eine Frage der Gerechtigkeit und in Deutschland gibt es keine Steuergerechtigkeit, solange die richtig milliardenschweren Unternehmen in diesem Lande sich vor der Steuer drücken können. Steuergerechtigkeit ist in Deutschland aber nicht mehr herstellbar über deutsche Finanzämter, sondern nur über Europa. Darüber haben wir eben gesprochen. War das jetzt ausreichend klar genug?
Absolut, ja, ja, okay. Absolut. War es denn im Rückblick richtig, in die Große Koalition zu gehen? Ich erinnere mich ja auch an viele Kollegen, wo sie immer die Presse zitieren, tue ich jetzt auch, Süddeutsche Zeitung, praktisch riesige Leitartikel, als die Debatte war, ihr müsst in die Große Koalition, denn nur in der Großen Koalition findet ihr die Kraft zur Erneuerung, um dann beim Wähler so richtig gut anzukommen. Auch da muss man sagen, eine Prognose mehr, die sich nicht bewahrheitet hat.
Gut, aber jetzt für die Leitartikel der Süddeutschen Zeitung übernehme ich keine...
Nicht unmittelbare Verantwortung.
Ja. Ich habe genug darunter gelitten, unter diesen feinen Leitartikeln der Süddeutschen Zeitung. Ja, es war richtig, in die Große Koalition zu gehen. Wir haben in diesem Koalitionsvertrag eine Menge durchgesetzt. Wenn das umgesetzt wird, was wir da durchgesetzt haben, wird es möglicherweise, das sieht man ja im Moment, nicht mal so sehr dazu führen, dass die Meinungsumfragen ansteigen. Aber ich finde, die Rentnerinnen, vor allen Dingen Frauen, die eine Grundrente kriegen, die haben die auch verdient. Und dann muss man sie auch durchsetzen. Außer uns setzt sie keiner durch. Und die Kitas, die wir ausstatten, die Aufhebung des Kooperationsverbots, damit Kommunen unmittelbar gefördert werden können. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge im sozialpolitischen Bereich erreichen werden. Das aber, da gebe ich Ihnen recht, alleine wird nicht reichen. Die Summe von umgesetzten Maßnahmen bringen den Menschen, die davon betroffen sind, mehr Stabilität, Sicherheit in ihr Leben. Dafür lohnt es sich schon, alleine zu regieren. Aber eine Partei muss immer daran denken, dass sie einen Zukunftsentwurf braucht. Und der Zukunftsentwurf im 21. Jahrhundert muss sich um drei Begriffe ranken. Den muss die SPD zuspitzen. Das ist Erhalt des Friedens, das ist die Wahrung der Umwelt und das ist die Verteidigung der Demokratie. Und ich glaube, dass wenn wir uns darauf konzentrieren, Frieden durch Europa Umweltstandards weltweit durchsetzen und innerhalb Europas die Demokratie gegen ihre Zerstörer verteidigen, dann glaube ich, wenn wir das auch glaubhaft in unser Programm schreiben und leben, durch eine aktive Europapolitik, die SPD sich als die Partei des traditionellen Partei des Internationalismus an die Spitze dieser Bewegungen setzt, dann kriegt es auch wieder mehr als 20%.
Bevor wir uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern bei Radio 1 daheim verabschieden, habe ich noch eine letzte Frage, eine ganz kleine Frage. Nur Ende des Jahres steht ja der SPD-Parteitag an, bei dem dann die Genossen womöglich darüber entscheiden, ob sie in der Großen Koalition bleiben wollen oder nicht. Was ist denn Ihre Empfehlung?
Zu schauen, wie weit sind wir gekommen. Ich habe diese Revisionsklausel da rein verhandelt, weil ich wollte, dass wir in der Mitte der Wahlperiode nicht nur überprüfen, wie weit sind wir gekommen, sondern auch überprüfen, reicht dieser Koalitionsvertrag, um die Herausforderungen, die in den 2 Jahren entstanden sind, zu bewältigen. Und wenn nein, dann muss er ergänzt werden, der Koalitionsvertrag. Und ich würde meiner Partei empfehlen, den Koalitionsvertrag so zu prüfen, was ist umgesetzt, was muss noch umgesetzt werden und gibt es Dinge, die ergänzt werden müssen. Nach meinem Dafürhalten gibt es die und dann müssen sie ergänzt werden, da muss der Koalitionspartner mitziehen.
Also Sie würden aber Neuwahlen nicht, also Sie anstreben jetzt sozusagen, den Bruch der Koalition.
Na gut, der Deutsche Bundestag ist auf 4 Jahre gewählt, diese Koalition. Wir haben diesen Koalitionsvertrag unseren Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt, das habe ich ja noch gemacht als Parteivorsitzender. Jetzt muss ich mal eins sagen, inklusive dieser Revisionsklausel haben wir da reingeschrieben, wollt ihr, dass wir in diese Koalition bis 2021 eintreten? Wir haben nicht reingeschrieben, wollt ihr, dass wir nach jeder Landtagswahl die Diskussion führen, ob es richtig war, in diese Koalition einzutreten? Die Revisionsklausel gibt die Chance zu überprüfen und anzupassen, wenn das mit dem Koalitionspartner machbar ist, okay. Wenn das mit diesem Koalitionspartner nicht machbar ist, dann werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Ich sage Ihnen aber voraus, solange Angela Merkel im Bundeskanzleramt als Kanzlerin sitzt, gebe ich der SPD den guten Rat, Forderungen zu stellen, die werden erfüllt werden.
Sehr schön. Martin Schulz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir verabschieden uns hiermit von den Hörerinnen und Hörern von Radio 1 zu Hause und wir diskutieren jetzt hier in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und wenn Sie das auch wollen, dann kommen Sie nächstes Mal einfach her. Danke und tschüss.